Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. An den Mikros der Dissenspflege heute für euch, wie immer, Andreas.
Und Sebastian. Andreas, wie geht's dir so?
Ja, hier sind wir wieder. Mir geht's wunderbar. Ich freue mich auf die heutige Folge. Wie geht's dir denn?
Mir geht's auch wunderbar. Ich habe die Tage noch einiges vor mir, aber ich freue mich schon. Am Freitag fliege ich in den hohen Norden nach Trondheim.
Zu den Wikingern?
Zu den Wikingern, genau.
Kleiner Spoiler. Ja. Was machst du denn da?
Familienbesuch sozusagen, kann man sagen. Meine Frau besuchen, die in Trondheim arbeitet und ich freue mich sehr. Wir haben uns jetzt länger nicht mehr gesehen.
Ah, sehr cool. Schön.
Aber kalt wird es, habe ich schon gehört.
Wie kalt ist
kalt? Ja, es sind schon deutlich Minusgrade jetzt und am Wochenende soll es auch bis, ich weiß gar nicht, -8, -9 runtergehen.
Cool im wahrsten Sinne.
Cool im wahrsten Sinne, ja. Früher kannte man ja sowas in Oberbayern auch noch regelmäßig. Aber irgendwie ist man es ja gar nicht mehr so gewohnt, ne?
Ja, wir hatten heute Schnee, heute früh. Ja. Also meine Tochter ist ganz freudig aufgewacht und hat mich sofort geholt und gesagt, ich soll aus dem Fenster schauen, es hat geschneit.
Ah, okay, das war hier nicht der Fall in Freiburg. Ja. Ja.
Aber dafür am Wochenende. Ja, sehr schön. Du bleibst übers Wochenende, oder?
Genau, also Kurztrip. Ja. Freitag geht's hin, Sonntag zurück. Ja.
Sehr schön. Also mein Neid ist dir ein bisschen sicher.
Ja, ich gucke dann schon mal, dass ich vielleicht den Nikolaus mitbringen kann für unsere Nikolaus-Folge.
Sehr
am 6.12.
Die kommt bald. Ja, wunderbar. Aber was machen wir heute?
Heute haben wir ja was ganz anderes vor und haben uns nochmal eine neue Rubrik ausgedacht. Vor dem Hintergrund eines eher deprimierenden Themas vielleicht, nämlich dem Ausgang der Wahlen in den USA. Und wir haben uns überlegt, sowas wie eine philosophische Umschau zu machen, oder?
Ja, genau. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen seit der Wahl oder dem Feststehen der Wahlergebnisse ein bisschen ins Netz und überall reingeschaut, um zu gucken, zu prüfen, was Philosophinnen und Philosophen sagen. Wir sind damit ja tagesaktuell, würde ich fast sagen, es ist nun aber schon eine Weile her, die Wahl. Die Ergebnisse mussten wir aber erst noch verdauen und darüber hinwegkommen. Ich habe jetzt des Öfteren in der Berichterstattung zur Wahl Leute sagen gehört, dass sie die 5 Stufen der Trauerbewältigung oder der Trauer durchlaufen müssen. Also Wut, Nicht-Akzeptanz, ich kann sie jetzt gar nicht aufzählen. Das haben wir wahrscheinlich auch gemacht, sind aber fündig geworden in der Frage oder auf unserer Suche danach, was Philosophinnen und Philosophen denn zum Ausgang der Wahl und drumherum sagen.
Genau, und wir werden das so machen, haben wir uns überlegt, dass wir, jeder hat 4 Texte mitgebracht, ne, glaube ich, so hat man es vereinbart.
Oder 4 Sachen, die er vorstellen möchte.
Oder 4 Sachen, oder 4 Sachen, die wir vorstellen möchten. Und die werden wir jeweils in kurzer Abfolge mehr oder weniger rausfeuern, uns abwechselnd vorstellen und dann ganz kurz kommentieren. Und was wir damit eigentlich machen wollen, ist vielleicht einfach einen kleinen Einblick geben, ne, darin, was Philosophinnen und Philosophen und auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu dem Ausgang dieser Wahl gesagt haben.
Genau, weil uns ja eben auch wichtig ist in der Dissenspflege, dass wir zeigen, dass und wie Philosophie nicht nur akademisches Hin und Her ist, was eben ein paar Philosophinnen und Philosophen verstehen, sondern auch Bezug hat zur Welt und die Welt aufruft, dazu auch Stellungnahmen zu erhalten von Philosophinnen und Philosophen.
Ja, so ist es. Ich würde sagen, dann los geht's zur Umschau, oder?
Ja, mach mal. Ja, ich habe jetzt als erstes einen Text gefunden, der erstmal nicht direkt mit dem Thema Trump und Trump mal, vor allem nicht mit der Trump-Wahl jetzt in 2024 zu tun hat, der sich aber angesichts der Wahl vor 8 Jahren, als Trump ja zum ersten Mal Präsident der Vereinigten Staaten geworden ist, mit der Frage auseinandersetzt, also im Teaser heißt es, Trump, Fake News, Flüchtlingskrise. Es gibt derzeit genug Gründe, das Weltgeschehen zu hinterfragen und einzuordnen. Doch warum schweigen die meisten Philosophen? Also das ist genau die Frage, mit der sich der Autor beschäftigt. Der Autor ist Christoph Behrens. Warum schweigen die meisten Philosophen dazu? Und ich dachte mir, ja, das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt unserer Frage. Die Antwort, die der Autor gibt, ist, dass es in akademischen Kreisen oft immer noch als amateurhaft gilt, wenn man sich zu öffentlichen Themen auseinandersetzt. Und er zitiert da eine Person, die sagt, viele denken, man muss erst habilitiert sein, also gewisse Schritte in der akademischen Laufbahn vollzogen haben, bevor man in der Öffentlichkeit was sagen kann. Und dann gibt es aber auch noch einen Grund, den geschichtlichen Grund gewissermaßen oder einen wissenschaftsgeschichtlichen Grund, der sagt, die Anpassung der Philosophie an die Wissenschaften, an die harten Wissenschaften, die Naturwissenschaften, die auch sehr spezialisiert sind, die führt dazu, dass sich die Philosophie eben auch spezialisiert und immer technischer, immer präziser auf ein Fach, auf ein Fragengebiet, ja, zugespitzt wird, und dann fehlt natürlich ein bisschen der Ankerpunkt. Und also ich muss schon sagen, dass ich jetzt auf der Suche nach Philosophinnen und Philosophen nicht sofort fündig geworden bin an Personen, von denen ich dachte, ja, die müssten eigentlich dazu was sagen können und die hätten die Ressourcen, die kamen jetzt nicht sofort sozusagen in meiner Google-Suche oder in den Newslettern, die ich so habe. Also es ist vielleicht schon immer noch so, also wir haben ja beide was gefunden, sonst wäre man nicht hier. Ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Angst, die da beschrieben wird, gilt oder richtig ist, denn auch wenn man jetzt nicht zu Trump geforscht hat und zur Philosophie des Populismus oder was weiß ich, so hat man ja doch üblicherweise jahrelang sich mit dem Thema beschäftigt oder zumindest eine gewisse Zeit lang und bestimmte Skills, was Argumentation und Nachdenken und so weiter angeht, sodass ich doch denken würde, da ist eine Expertise bei Philosophinnen und Philosophen da. Der Text selber, der geht dann noch so weiter und sagt, okay, die Philosophie verlagert sich so ein bisschen nach außerhalb der Akademie. Und da gibt es dann, also wie jetzt in Unternehmen auch zum Beispiel Philosophen, oder das wäre der Bedarf da. Aber mich würde jetzt interessieren, ja, wie ist es dir denn auf der Suche ergangen? Sind die Philosophen da reingeplatzt zu dir und du konntest nicht auswählen?
Also ab einem bestimmten Moment ja. Und ich sage auch gleich, ab welchem Moment. Also erstens würde ich sagen, das weist auf einen Eindruck hin, den man ja schon haben kann, ne? Dass es nicht mehr üblich ist, unter vielen akademischen Philosophinnen und Philosophen, insbesondere vielleicht im deutschsprachigen Raum, sich zu gesellschaftlichen, zu politischen Themen zu äußern. Es gibt Ausnahmen, eine davon werden wir ja in unserer Dezember-Ausgabe in der großen Sendung dann hören, der so etwas macht. Und das ist ja auch etwas, was immer wieder angekreidet wird, ne? Dass man sagt, naja, all das, was da in den philosophischen Elfenbeintürmen passiert, hat überhaupt gar keine gesellschaftliche Bedeutung mehr, weil die sich in hochtechnischen und spezialisierten Debatten ergehen. Und von daher ist da natürlich schon was dran und eben auch gemünzt auf die jetzige Situation. Mir ist aber aufgefallen bei meiner Recherche, und jetzt komme ich dazu, ab wann da bei mir der Wendepunkt war, nämlich in dem Moment, wo ich angefangen habe, auf Englisch zu suchen. das ist nämlich im angelsächsischen Raum in ganz unterschiedlichen Medien wird das ganz anders gehandhabt und es scheint da größere, umfassendere Beteiligung von akademischen Philosophinnen und Philosophen in der Debatte zu geben, wie wir vielleicht auch noch sehen jetzt, ne? Vielleicht dann. Ja, dann komme ich auch schon zu meinem ersten Text. Und ich habe es gerade gesagt, er ist von Jason Stanley, einem Philosophieprofessor an der Yale University. Der Text heißt »The End of US Democracy Was All Too Predictable«. Und was er darin macht, er greift darin etwas auf, was ich noch in mehreren Texten, im zweiten, den ich vorstellen möchte, wird das auch wieder aufgegriffen, nämlich Platons Politeia. Und er startet damit, dass er sagt, dass ja seit über 2000 Jahren wüssten doch Philosophinnen und Philosophen eigentlich, wie Demagogen und angehende Tyrannen, will ich es mal nennen, demokratische Wahlen gewinnen. Nämlich insbesondere, indem sie Stimmung gegen vermeintliche Feinde machen, von innen und von außen, und gerne auch auf Basis falscher Erzählungen. Das kommt uns doch alles sehr bekannt vor, ne? Und dies, jetzt kommt natürlich Platon, und das würde man heute so vielleicht nicht mehr sagen, wäre auch ein bisschen schwierig, aber und dies würde nach Platon insbesondere bei den einfachen, in Anführungsstrichen, Menschen auf fruchtbaren Boden stoßen, die sich eben von ihren Emotionen leiten lassen und da besonders empfänglich für solche Messages sind. Andererseits, und da wird es jetzt ja spannend, funktioniert dieser Mechanismus aber nicht immer, und da bezieht er sich jetzt auf Jean-Jacques Rousseau, ne? Der gesagt hat, diese Art von Mechanismen, die Plato da beschrieben hat, funktionieren eigentlich nur dann, wenn die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht stimmen. Insbesondere dann, wenn soziale und ökonomische Ungleichheiten zu groß werden. Erst dann würden viele oder mehr Leute als davor auf zum Beispiel rassistische, homophobe, misogyne oder nationalistische Erzählungen reinfallen. Und insbesondere solche Leute, die das davor eigentlich gar nicht getan hätten und dafür auch gar nicht anfällig gewesen wären. Und eben diese Rahmenbedingungen großer Ungleichheit würden, so Stanley jetzt weiter, in den USA eben schon länger herrschen. Ne? Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum passiert denn das erst jetzt, was eben passiert ist? Ne? Also man kann natürlich auch die letzte Trump-Wahl nehmen, aber warum passiert denn das erst jetzt? Und Stanleys Antwort ist, weil es bis dato oder mindestens bis zur ersten Trump-Wahl so etwas wie einen unausgesprochenen Konsens unter den politischen Eliten gegeben hätte, bestimmte Redemuster nicht explizit zu bedienen. Ja, also er sagt, auch McCain hätte ja Redemuster wie Trump bedienen können, als es gegen Obama ging, ne? Hat er aber nicht getan und verloren. Er bestreitet nicht, dass sozusagen implizit rassistische Einstellungen durchaus erfolgreich bedient werden, ja, im politischen Diskurs. Wichtig ist ihm aber, dass dies explizit bisher nicht getan wurde. Und dass aber gerade unter den entsprechenden Rahmenbedingungen eben gesellschaftlicher Art dieser explizite Umgang, dieser plötzliche explizite Umgang eben dann Erfolg verspricht. Und wenn das einmal erfolgreich ist, so schließt er seinen Text, sage uns dann schon Plato, was als nächstes passiert, nämlich die Tyrannei. Was sagst du dazu?
Puh, ja, total spannend. Der Jason Stanley, den hatte ich tatsächlich auch schon mal auf dem Schirm bei einer unserer letzten Entdeckungen der Woche. Von daher ist das ja eigentlich ein Beispiel von jemandem, der sich immer wieder auch auf eine ganz kluge Weise in öffentliche Debatten einmischt und durchaus interessant ist zu lesen. Ja, ob ich diese Analyse teile, das hört sich plausibel an. Die direkte Rückfrage wäre natürlich, naja, aber warum passiert dieses Explizitmachen von Biasen oder von Verzerrungen oder von Rassismen, die vielleicht davor implizit waren, jetzt? Ja. Also man könnte die Frage, die er stellt, natürlich auch daran stellen. Und ich glaube, die Antwort ist eine, die vermutlich auch mit der konkreten Situation zu tun hat, die in den USA herrscht, aber nicht nur da. Wir sehen dieses Phänomen ja eben auch andernorts, in Europa leider auch sehr viel. Also Phänomen Populismus, Tyrannei dann vielleicht. Und das ist, glaube ich, eine sehr spezifische Situation, die mit sehr vielem zu tun hat. Ökonomie, bipolare Gesellschaftsstrukturen, eine Verunsicherung globaler Art, was auch immer, die dann es ermöglicht macht. Aber glaube ich nicht nur, ich habe gleich nochmal einen Text dabei, der versucht, dieses Phänomen genauer zu spezifizieren. Also was an der Kultur der demokratischen Kultur eigentlich nicht stimmt, die dann, und daran könnte dein Text ganz gut anschließen oder Stanleys Text ganz gut anschließen, dann möglich macht oder die Bühne bereitet dafür, dass solche Äußerungen, wie es Trump sie nennt oder äußert, dann Gehör finden.
Ja.
Also insofern, ja, sicherlich also eine plausible, für mich plausibel klingende Teilerklärung, die aber, glaube ich, nochmal in ein größeres Bett eingebettet gehört.
Ja, ja.
Ja, da schließt jetzt, glaube ich, gleich ganz gut ein, ja nicht ein Text, sondern ein Interview, ein Fernsehen.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Das ich gesehen habe, genau, und zwar mit keinem Geringeren als Michael Sandel.
Oh, okay.
Der in der politischen Philosophie ja durchaus sehr bekannt ist, als einer der Begründer oder Vertreter der Philosophie des Kommunitarismus.
Ja.
Das ist eine Philosophie, die sehr stark das lokale Miteinander, demokratische Kulturen, Traditionen als so ein Band in den Vordergrund rückt, das auch Normen für das Miteinander generiert. Also im Gegensatz zu vielleicht, was andere Philosophen machen, die Freiheit oder sowas in den Vordergrund rücken und dadurch ableiten, wie eine Gesellschaft aussehen soll, geht der Kommunitarismus anders vor und rückt in den Fokus existierende Traditionen, aus denen sich dann ganz in ganz unterschiedlicher Weise Normen des Miteinanders generieren. Da ist dann Freiheit einer von vielen möglichen Werten. So, das ist der Michael Sandel und der ist jetzt im Interview in einer Show Amanpour & Company auf PBS. Und Amanpour & Company ist so ein Spin-off der CNN, des CNN-Magazins Amanpour, von Christine Amanpour, moderiert oder gehostet. Und da gibt es einen Spin-off auf PBS und dieser Spin-off oder diese Sendung, die featured Interviews zu globalen Themen und natürlich auch jetzt zur Trump-Wahl. Und da spricht der Michael Sandel. Der hat so die These, dass eben die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft zum Erfolg von Trumps Kampagne geführt hat. Der konstatiert, dass Menschen also sich von den Eliten übervorteilt fühlen und auch missachtet fühlen. Also von den wirtschaftlichen, politischen Eliten fühlen sie sich, sagt er, fühlen sich die Menschen einfach nicht beachtet. Und Gemeinschaften fallen auseinander. Er führt es auf so eine neoliberale Globalisierung zurück und auf so diese neoliberale Idee, pass auf, wenn du nicht klarkommst in der heutigen Welt, in unserer Ökonomie, dann ist es deine Schuld. Weil in Amerika kann jeder was erreichen und kann jeder ein College-Degree kriegen. Und es zeigt sich halt, dass eben nicht jeder ein College-Degree hat. Und die Rahmenbedingungen einfach so sind, dass Leute auch durchs Netz fallen und eben nicht aufsteigen können. So, und da kommt eben zu dieser ökonomischen Situation dieses schlecht behandelt fühlen durch die Eliten. Und dann auch noch diese Botschaft, ja eigentlich bist du dann schuld, selber schuld an deiner Misere, das sagt er, ist die Grundlage und die Demokraten haben es verpasst, darauf ihre Kampagne hin zu adressieren. Und der Trump, der hat so geschickt agiert, dass er genau das adressiert hat und gesagt, ich bin die Lösung. Mhm. Und der Sandel sagt es nicht, der Trump hat recht, sondern er sagt, die Demokraten...
Er war erfolgreich.
Also er war erfolgreich, genau, weil er auch sozusagen das Wahlverhalten umgeändert hat, die Arbeiter und Arbeitenden, die vielleicht früher dann zu den Demokraten gegangen sind, weil sie irgendwie da ein Versprechen von Gleichheit und dergleichen sich erhofft haben, die gehen jetzt zu Trump, weil der eben sagt, ja, pass auf, die Eliten, die waren schuld und die behandeln euch schlecht und ich ändere alles. So, und was der Sandel jetzt, und das finde ich interessant, also das finde ich eine interessante Diagnose, der erzählt da noch viel mehr, lohnt sich also wirklich reinzuschauen. Was er sagt ist, es fehlt eben auch an der Wertschätzung oder an der Anerkennung von sowas wie Respekt, soziale Wertschätzung, Social Recognition nennt er das. Und das haben eben alle nicht oder die Demokraten missachtet. Was er jetzt vorschlägt, ist...
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, und das ist total interessant, ist, dass er sagt, also die Community, die Gemeinschaft, das Miteinander, so dieses demokratische Band, das muss wieder mehr in den Vordergrund gerückt werden an verschiedenen Plätzen. Es müssen Menschen wieder zusammenkommen, als Beispiel nennt, unter anderem auch das Sportstadion, wo früher Menschen unterschiedlicher Schichten zusammengekommen sind und jetzt gibt es sozusagen die hohen Boxen und die Stehplätze und da treffen sich Leute an. Es muss wieder mehr so Orte geben. Und ein Teil der Strategie auch für ein Amerika, das ihm gefällt, ist eben auch ein Patriotismus wieder einzuführen. Er sagt, die Demokraten haben dem Trump-Lager den Patriotismus überlassen und haben nichts dagegen gesetzt. Und er sagt zum Beispiel, das brauchen wir auch wieder, auch im ökonomischen Bereich, weil nämlich zum Beispiel Produzieren, Herstellen von Dingen, sagen, auch vom Nachbar abhängig ist, also auch von den Leuten vor Ort, also der Mensch, der direkt neben mir wohnt, mit dem arbeite ich zusammen, um auch Dinge herzustellen fürs alltägliche Leben. Und das muss wieder in den Vordergrund gerückt werden. Und meine Interpretation, das habe ich lang geredet, Sebastian, ich höre jetzt auch gleich auf, da darfst du auch ein bisschen länger reden. Meine Interpretation, oder ich habe da so ein bisschen Bedenken, weil das sich an sich gut anhört und auch als Diagnose, finde ich überzeugend. Mhm. Aber das Modell, was dagegen sitzt, ist natürlich irgendwie eine Art Linkspopulismus. Ja, also gerade dieses, vielleicht bin ich da auch ein bisschen hellhörig beim Wort Patriotismus, finde ich schwierig. Aber was er entgegen vorschlägt, ist eben das, was Trump macht, nur auf eine, sagen, egalitäre, auf Gleichheit abzielende Art. Also so ein linker Populismus, der vielleicht eben aber auch in den Totalitarismus kann.
Also letzteres wäre mir jetzt, glaube ich, gerade bei Michael Sandel ein bisschen vielleicht zu weit gegriffen. Also kurz beim Stichwort Patriotismus musste ich auch kurz nachdenken. Das ist auch irgendwie dann nicht so meins letztlich. Ne? Da muss man aber vielleicht zugute halten, dass wir eben in einem US-amerikanischen Kontext uns bewegen und was damit dann vielleicht auch eben gemeint ist. Ich hatte erstmal eine ganz andere Assoziation. Es wird ja auch immer wieder in anderen Kontexten von Möglichkeiten der Subsistenzwirtschaft wieder, ne, von Wirtschaften eben auf kommunaler Ebene und so weiter gesprochen. Ne? Und da fand ich, klang sowas an, ne? Also, als du davon geredet hast, ich muss eben wieder mit meinen Nachbarn, ne, dies und jenes machen. Oder ich weiß, was mein Nachbar eben sozusagen zur Gemeinschaft beiträgt, ne? Und dann kann ich was anderes oder wir ergänzen uns und so weiter und so fort. So kann man jetzt auch wieder sagen, leider, ne, würde ich auch tatsächlich, das wäre aber nochmal ein anderes Thema für eine andere Sendung vielleicht. Funktioniert aber unsere Wirtschaft ja nicht mehr. Also eines der Probleme, erstmal ganz deskriptiv, besteht ja vielleicht auch darin, dass ich häufig gar nicht mehr weiß, was mein Nachbar überhaupt macht. Ne? Und nicht, dass wir sozusagen in einer kleinen Community gemeinsam an etwas arbeiten oder zu etwas beitragen, wie auch immer das dann konkret aussieht. Ne? Gut, aber ich habe dich so verstanden, dass er das eher auch normativ, ne, also fordert, ne, dass das wieder mehr der Fall sein sollte. Aber da ist natürlich dann schon die Frage, wie das genau innerhalb dieses Wirtschaftssystems, an dem ja meines Wissens auch die Amerikaner teilhaben, funktionieren sollte. Ne? Das wäre vielleicht nochmal eine Rückfrage an Michael Sandel. Ja, mein zweiter Text schließt einerseits an meinen ersten Text an und zweitens auf eine ganz bestimmte Art und Weise, weiß ich jetzt noch nicht so richtig, vielleicht auch an dein Interview, von dem du gerade gesprochen hast. Der Text ist von Anton Schauble, auch ein Philosoph, und der leitet die Zeitung Fair Observer. Der Text heißt No, Trump is not the end of US democracy, it never existed. Und mit it never existed meint er natürlich nicht Trump, sondern die US-Demokratie. Und er beginnt seinen Text damit, dass er noch mal kurz zurückblickt auf 2016, als Trump das erste Mal gewählt wurde und sagt, es ist eigentlich damals schon das Gleiche passiert, was jetzt auch wieder passiert. Die Medien überschlagen sich mit atemlosen Schlagzeilen, ne, über den Zusammenbruch der Demokratie. Trump sei der platonische Tyrann, ja, haben wir ja im ersten Text auch schon gehört, dass es zumindest jetzt dahin führen könnte. Und jetzt 8 Jahre später seien wir wieder an diesem Punkt. Und er sagt aber, wir sollten uns damit mal ein bisschen detaillierter auseinandersetzen, insbesondere wenn wir uns als Philosophinnen und Philosophen auf Platons Ideen beziehen. Ja? Und Tatsache sei, dass seiner Meinung nach die aktuelle Krise der amerikanischen Zivilgesellschaft zwar schrecklich real ist, ja, aber nicht eine Krise der Demokratie, wie Platon sie verstanden hat. Und es geht ja um den Bezug, ne, von Platon auf das, was da passiert ist. Auch sei Trump nicht der Tyrann aus Platons Dialog. Und der Grund dafür sei der, und jetzt kommt's, pass auf, dass die USA eigentlich gar keine Demokratie seien. So. Jetzt schaut er sich an, was Platon eigentlich unter Demokratie verstanden hat, ne, und dass er 5 politische Charaktere unterschieden hat, von denen 3 jetzt für seine Überlegungen besonders wichtig sind, ne, also der demokratische Charakter, ne, als erstes, der auf die Befriedigung des Hier und Jetzt bedacht ist, auf die persönlichen Freuden, ja, wobei dann natürlich auch zentral ist, oder das Wichtigste wahrscheinlich, die Wahl als Ausdruck des Willens jedes Einzelnen, ne, dann der tyrannische Charakter, der lediglich auf das eigene Vergnügen auf Kosten aller anderen bedacht ist, und der oligarchische oder plutokratische Charakter, dem es um Reichtum geht, ne, und der Reichtümer in großen Mengen anhäuft, dabei aber andere ausschließt, ne, in diesem Prozess. Und schon bei Platon stehe jetzt, dass dass demokratische Staaten eben Gefahr laufen, durch Geld korrumpiert zu werden. Und dass dieser Abwärtstrend sich dann fortsetzen können, wenn Oligarchen in diesem gerade beschriebenen Sinne auf Kosten der Bevölkerung leben würden und damit eine verärgerte Unterschicht schafften, die Oligarchen dann wiederum entmachtet. Und der daraus resultierende demokratische Staat, also aus diesen Entmachtungsprozessen, ne, sei höchst instabil und würde dann bei Platon schon bald von einer Tyrannei wiederum abgelöst. Ja. So viel zu Platon, jetzt wieder zurück in die USA. Ne? Den Schritt macht er jetzt. Er sagt einfach, es sei doch eigentlich gar kein Geheimnis, dass die USA gar keine Demokratie, sondern eine Oligarchie sei. Das, so schreibt er, hätte selbst der ehemalige Präsident Jimmy Carter gesagt. Ne? Wo wir fragen, was das für ein Argument ist für einen Philosophen, aber gut. Und die Politikwissenschaftler Gillens und Page hätten empirische Belege dafür vorgelegt. Das ist dann gegebenenfalls ein stärkeres Argument. Zentral sei aber, dass die öffentliche Meinung fast schon eben nicht mehr mit der US-Politik korrespondieren würde. Ja, Geschäftsinteressen hingegen schon. Und das ist sein natürlich sein zentraler Punkt an der Stelle. Und er fragt dann weiter, wenn Sie US-Bürger und nicht Mitglied der reichen Elite sind, fragen Sie sich, haben Sie das Gefühl, die Kontrolle zu haben? Das sozusagen nochmal als Suggestion, sage ich mal, für seinen Punkt, die USA sei eine Oligarchie. Ist also, so schließt er dann, Trump der Tyrann für die Demokratie Amerikas? Nein, Trump sei ein Oligarch aus der Oligarchie Amerikas. Ne? Und noch hätten wir also keine Tyrannei, hätten mit dieser Oligarchie aber einen gefährlichen Schritt im staatlichen Abwärtstrend, wie ich ihn ja gerade beschrieben habe, gemacht. Ne? So, was sagst du dazu als überzeugter Libertärer?
Also interessant, dass du das ansprichst. Ich glaube, die Grundbeobachtung, dass also gut vernetzte und politisch wirkmächtige Finanzeliten sozusagen doch deutlich mehr Einfluss auf Politik haben, auch vor Trump, ist, glaube ich, durchaus ein Kritikpunkt, den man machen kann, nicht nur in den USA. Und dann zurückfragen kann, naja, also ist es denn wirklich so, dass mit so einer, also überhaupt mit einer einzelnen Wahl, mit einem einzelnen Kreuzchen irgendwie eine Art Mitspracherecht oder Kontrollmöglichkeit habe.
Das kann man dazu fragen. Kommen wir gleich nochmal.
Wunderbar. Ja. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, also es gibt mehrere Ebenen, auf denen diese Kontrolle durch uns alle Einzelne vollzogen werden kann. Also insofern ist die Kritik nicht ganz richtig. Was ich aber bei Trump sagen muss, und ich kenne mich leider bei Platon und in der platonischen Theorie viel, viel zu wenig aus, aber was ich zu Trump sagen kann, ist, dass doch da das große Problem ist, dass er sich als eben der Mann gibt, der dem Einzelnen, dem Armen, dem Missachteten, also dem von der Oligarchie, von der Herrschaft der wenigen, ist ja die Oligarchie, eben Finanzeliten oder wie Unterdrückten, wieder zu Macht verhilft. Das wird ja gerade konterkariert dadurch, dass jemand wie Elon Musk, der ein Paradevertreter dieser Eliten ist, jetzt irgendwie so eine prominente Rolle kriegt. Wobei ich ja hörte, dass das Verhältnis schon wankt und wackelt.
Ah, das habe ich noch nicht gehört.
Ja, da gibt es wohl Unruhen da im Paradies. Aber ich weiß auch nichts Genaues. Aber also das zeigt sich ja eigentlich das Paradox dieser Situation, oder was ich auch nicht ganz verstehe, und jetzt wäre die Frage, wie das sich in dein Bild oder in das Bild des Textes einordnet. Ich glaube, ganz grundsätzlich, also teile ich die Kritik, das wäre meine Zusammenfassung. Ich würde aber nicht sagen, so vielleicht, dass es deswegen keine Demokratie gibt. Also nur weil es eben auch gut vernetzte also Eliten gibt, die politisch wirkmächtig sind und die dadurch sozusagen die Herrschaft des Einzelnen oder des Volkes in Anführungsstrichen konterkarieren, dass es deswegen keine Demokratie ist. Denn es gibt andere Möglichkeiten und es gibt eben Prozesse und Prozeduren und Institutionen, die es eben möglich machen und Initiativen bürgerschaftlicher Art und wie auch immer, die es immer auch möglich gemacht haben, Einfluss zu nehmen und die öffentliche Meinung, Wahlverhalten wie auch immer, in eine andere Richtung zu setzen. Ich glaube aber ganz grundsätzlich verweist der Text und die, wie du ihn beschrieben hast, doch auf Probleme hin, die man im Blick behalten muss.
Wenn ich ausnahmsweise dazu, du hast ja gerade nochmal gefragt.
Absolut.
Ich stimme dir da weitgehend zu in dem, was du sagst, ne? Und das, ich glaube auch, dass es dem Autoren hier um was anderes geht, dass eigentlich der Tenor auch wieder ist sozusagen die sozialen und ökonomischen Ungleichheiten sind zu groß geworden. Also eigentlich was ganz Ähnliches wie der erste Text, den ich vorgestellt habe, ne, im Punkt. Und dass er sich sozusagen, weil ja in diesen Debatten eben viel auf Platon rekurriert wird, da um eine sozusagen in systematischer Hinsicht sauberere Einordnung in die Theorie bemüht ist. Ne? Aber tatsächlich geht es ihm wahrscheinlich auch darum, gerade mit dieser letzten Frage, ne, fragen Sie sich doch mal, wenn Sie nicht zu den Eliten gehören, wie ist es denn um Ihren Einfluss bestellt? Ne? Mhm. Dass es ihm eigentlich um zu groß gewordene Ungleichheiten oder Unterschiede eben tatsächlich geht. Ne? Und damit eine der neben vielen anderen natürlich Ursachen für das Phänomen, was wir da wahrnehmen. Ja, aber so viel zu dem Text vielleicht.
Ja, jetzt haben wir doch einige pessimistische Urteile, pessimistischen Blick auf die Ursachen der Wahl Trumps gesehen, die wir, glaube ich, beide durchaus teilen, oder also aus meiner Sicht hört sich das plausibel an. Die Frage ist natürlich immer, was man als Gegen- oder als Lösung hinsetzt, aber ich glaube, als Teilursache scheint es auch gut belegt zu sein, glaube ich, und scheint Sinn zu machen. Ich habe jetzt einen Text oder ein Interview, das auf der einen Seite ein bisschen Optimismus verbreitet, schadet nicht, auf der anderen Seite aber den pessimistischen Blick noch potenziert, also noch pessimistischer macht, und das das habe ich auch schon öfters von anderen Kommentatoren gehört und ich glaube, das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Also, der Text ist von Hans-Ulrich Gumbrecht. Das ist ein Deutscher und ein Amerikaner, der seit Jahrzehnten an der Stanford University lehrt und eigentlich da Literaturwissenschaftler ist oder auch Literaturtheoretiker. Aber das ist vor allem gerade in der bestimmten Richtung Literaturwissenschaft zu treiben, da gibt es durchaus große Überschneidungen auch mit der Philosophie und der beschäftigt sich ja durchaus auch mit, wie sagen, sozialphilosophischen Überlegungen. Insofern habe ich den jetzt einfach mal auch mit in die Philosophie rübergenommen und der hat im Philosophie-Magazin,
Da ist es wieder.
da ist es wieder. Ja, ist eine schöne Ressource für sehr vieles. Also der hat da auch die US-Wahl kommentiert und da auch eine Ursachenforschung betrieben. Er sagt, also ähnlich wie Michael Sandel sagt er, die Menschen fühlen sich nicht mehr repräsentiert von der politischen Elite und der Trump verspricht eben wieder direkte politische Repräsentation. Der sagt, ich setze das um, was ihr wollt, ja, und nicht die Washington Circle und die abgehobenen Leute, die ihr gar nicht mehr erreichen könnt. Ja, jeder ist mobil im Alltag, aber eure Repräsentanten, die könnt ihr nicht mehr erreichen. Ich mache das. Und das hat er mit offensichtlich einer erfolgreichen Strategie gemacht. Und das sieht er so mit als Grund. Passt, glaube ich, auch ganz gut zu den ökonomischen Problemen, die wir vorher nannten. Das ist sozusagen die politische Auswirkung dessen. Er sagt aber, und das ist der positive oder der optimistische Teil, die Demokratie sei nicht gefährdet. Also er hat einen positiv optimistischeren Blick. Er sagt, die Amtszeit Trumps, die werde nicht so schlimm wie befürchtet. Er sagt aber, was schlimm wird, ist das, was kommt nach Trump. Und er nennt da spezifisch den Vice President-elect JD Vance. Der sagt, der ist problematisch. Der hat nicht wie sagen, trampelartige Auftreten und diese Programmlosigkeit von Trump, sondern der hat ein Programm, das er durchsetzen wird. Und Trump ist sozusagen das Vehikel. Und es hilft dabei, dass der Trump selber programmlos ist und eigentlich nichts kann, weil man den dann nutzen kann, bestimmte Umbauten im System vorzunehmen. Und das ist auch, was andere Kommentatoren befürchten. An den entscheidenden Stellen in der Rechtsprechung, in der Bürokratie werden eben dann entsprechende Leute eingesetzt. Und der sagt, da findet ein Umbau der Demokratie statt. Und der Slogan ist, keine Steuern, keine Experten, keine Wahlen. Das ist so das Programm, für das JD Vance steht. Und da sagt er, das ist gefährlicher. Der Trump sei hier nur ein Platzhalter, eben ganz ohne Programm. Der kommt denen auch nicht, also denen JD Vance und Konsorten mit diesem Umbauvision, der kommt denen auch nicht in die Quere. Ich finde, an dem Text ist es wirklich auch lesenswert. Es ist leider hinter einer Paywall. Vielleicht muss man gucken, ob man das auch so zugänglich machen kann. Ich finde es ganz gut, dass der Gumbrecht auch sagt, also diesen positiven Blick hat und irgendwie auch Demokratie in die Geschichte einordnet. Also Demokratie ist eben ein Teil oder ist eben das Ergebnis einer geschichtlichen Entwicklung und die geht auch weiter. Das ist irgendwie auch mal interessant, dass man halt nicht an etwas festhalten. Oft reden wir von Demokratien, meinen irgendwie ganz unterschiedliche Dinge oder wissen gar nicht, was wir vielleicht damit meinen. Kann ganz viel gemeint werden damit. Aber vielleicht kann man da eben auch an Teilen Dinge verbessern an der Demokratie. So wie wir vielleicht vorher sagten, ja, Demokratie ist halt nicht nur wählen, sondern es ist mehr und das muss man wieder in den Vordergrund drücken. So, das finde ich gut. Dass er das sagt. Und daraus würde ich ziehen, eben, dass man auch prüfen, wo vielleicht Verbesserungen und kleine Schritte nötig sind. Ja, da werden wir vielleicht einen Dissens haben in der Frage zum Beispiel, wo wir weniger Regulierung brauchen und mehr Voting by Feet, also Abstimmung durch die Füße oder mit den Füßen, dass eben die Leute durch Präferenzen, durch ihr Handeln zeigen, was sie richtig finden und dadurch auch Gutes in der Welt passiert. Zum Beispiel Open Borders ist so ein, offene Grenzen ist so für mich so ein Bereich, wo man sagen muss, da brauchen wir keine Regulierung, wir müssen die Grenzen offen halten, ganz offen. Also können wir auch eine Folge dazu machen. So, und was ich interessant fände, wäre eben zu überlegen, ist es denn wirklich so, dass jetzt die Grundlage dafür gelegt werden, dass eigentlich noch ein viel radikaleres Programm kommt, das gekoppelt mit einem bestimmten Menschen- und Weltbild, keine Ausländer, America first, make America great again, eigentlich wirklich gefährlich dann ist.
Also zwei Sachen. Erstmal, was Open Borders angeht, haben wir keinen Dissens.
Ja, da, das glaube ich,
Was,
ja.
ja, was, was sozusagen. Ja, nee, anderes Thema. Das machen wir vielleicht in einer anderen Sendung. Ja, finde ich leider plausibel. Also es wurde, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch in der zwar in anderen Kontexten, aber schon in der ersten Trump-Amtszeit hin und wieder diskutiert, ob er nicht, da ging es, glaube ich, dann eher um außenpolitische Fragen, aber die Marionette anderer letztlich ist, weil er eben, wie du es gerade beschrieben hast, kein Programm hat und sich dann auch letztlich mit nichts durchsetzen kann. Na? Spannend fand ich jetzt, wenn du noch mal zurückguckst auf den ersten Text, den ich vorgestellt habe, ne? Der Autor endete ja damit, und Platon hat gesagt, was nach dem kommt, was wir jetzt gerade vorfinden, nämlich die Tyrannei.
Ja.
Insofern ist das ja sozusagen die vielleicht etwas lebenswelt- oder aktuell lebensweltlicher orientierte Fassung dessen, ne? Was der Autor dieses ersten Textes eben schon befürchtet hat. Und ja, also da kann ich nicht viel mehr zu sagen, als dass ich befürchte, dass das nicht unplausibel ist, was Herr Gumpert da geschrieben hat. Ja, ich habe, du hast ja gerade gesagt, du hättest Herrn Gumpert sozusagen einfach zu den Philosophen dazugezählt. Ich habe mir einfach rausgenommen, den dritten Text von jemandem zu nehmen, der mit Philosophie eigentlich gar nichts am Hut hat. Und ich ziehe ihn auch da gar nicht rüber, sondern.
Und ich mache mir noch Gedanken, wie ich den reinkriege. Okay.
Der Text ist von Michael J. Sokolow. Und Michael J. Sokolow ist Professor für Kommunikation und Journalismus an der Universität Maine. Und der Text ist überschrieben mit der Frage: What should journalists do when the facts don't matter? Und damit ist natürlich schon klar, worauf er sich damit bezieht, ne? Und er fängt an, dass er sozusagen ja, behauptet, dass die meisten Menschen sich ja einig seien, dass Fakten zählen, ne? Also bei Debatten, ne, das haben wir ja auch schon festgestellt, Diskussionen, bei Berichterstattungen. Und dass sozusagen man normalerweise denken würde, sobald Fakten gesammelt, überprüft und verbreitet wurden, ja, dann können wir eine fundierte Entscheidungsfindung, kann dann erfolgen, ja, in so wichtigen Verfahren wie Abstimmungen, ne? Aber was, fragt er jetzt, was passiert denn, wenn wichtige und in diesem Sinne geprüfte Fakten veröffentlicht und weit verbreitet werden, aber gar keine Wirkung haben oder sogar bedeutungslos sind, ne, in der Wirkung, auf die Menschen? Also wenn wichtige Fakten Nachrichtenzuschauer nicht beeinflussen, ja, die sie eigentlich ja informieren sollten. Denn allzu oft würde ja davon ausgegangen, dass die Bereitstellung richtiger Informationen und die Verhinderung von Falschinformationen, sozusagen die Informationsherausforderungen in der Demokratie lösen können, ne? Und er sagt jetzt aber, blöderweise ist die Realität, ist es nicht so einfach, ne? Er nennt da auch einige historische Beispiele dafür, sozusagen, dass amerikanische Nachrichtenkonsumentinnen und Konsumenten mit verifizierten Fakten über umstrittene Persönlichkeiten oder Ereignisse konfrontiert wurden, aber dass solcher Journalismus wenig bis gar keine Wirkung gezeigt hätte. Ne? So auch vor der Wahl von Trump. Ne? Also es gab ja zahlreiche große Berichterstattungen über seine wahren politischen Ziele, wenn er welche hat, über seine Skandale, über seine Gerichtsverfahren, über all das, ne? Gab es ja nicht nur bei uns, sondern natürlich auch in den Staaten. Es konnte aber Trumps Beliebtheit nicht schmälern. Ne? Und jetzt kommt's, für einige Kritiker bedeutete das oder war das ein Hinweis auf journalistische Unzulänglichkeiten. So sagt er, ne? Denn wenn die Bürger die Wahrheit über Trump erfahren würden, dann müsste doch seine Karriere vorbei sein. Ja, dann würden sie so jemanden ja nicht mehr wählen. Das war aber nicht der Fall, wie wir jetzt inzwischen leider wissen, ne? Also er bekam über 70 Millionen Stimmen. Und darunter, sagt Sokolow, jetzt haben wahrscheinlich auch Millionen gut informierter, moralisch denkender Amerikaner, die noch dazu alles über Trumps Verhalten, seine Amtsvergehen und Gesetzesverstöße gewusst haben, für ihn gestimmt. Ja. Also sagt er, an den Medien, an der medialen Berichterstattung kann es ja eigentlich nicht gelegen haben. Das ist jetzt seine Überlegung. Und dann schließt er, und das lässt einen dann vielleicht auch gerade als Philosophen wiederum ein bisschen ratlos zurück. Ne? Jetzt geht's ja auch um Wahrheit, ne? Häufig. Dass die vielleicht nützlichste Lektion, die ein Journalist jetzt daraus lernen könne, sei Bescheidenheit. Er sei, das habe ich jetzt wörtlich übersetzt, man könne ein Pferd zwar zur Tränke führen, aber man könne es nicht zum Trinken zwingen. So schließt er. Ja, was sagt uns das, Andreas? Du bist doch auch Journalist.
Ja. Genau, also als erstes, also aus der Sicht das nochmal zu betrachten, wäre interessant. Ich hätte jetzt, also meine erste Reaktion, die hätte ich gerne mitgeteilt, die war, ich habe an Harry Frankfurt und das Bullshit.
Ja.
Oder Bullshitting.
Das könnten wir hier eigentlich auch mal behandeln, oder?
Das könnten wir auch mal behandeln, tatsächlich, weil, also Frankfurt ist ein Philosoph, der das Wort Bullshit in die, also ernstes Wort, ernsthaftes und zu gebrauchendes Wort in die Philosophie eingeführt hat. Damit meint er eine Rede, die sich nicht um den Wahrheitsgehalt kümmert. Die also nicht zwangsläufig Lüge ist, als absichtsvolles Erzählen der Nichtwahrheit, sondern als ein, ich kümmere mich einfach nicht drum, ob es stimmt oder nicht. Hauptsache, ich erfülle irgendeinen anderen Zweck damit. Ja. Und das ist ja, eigentlich würde ich sagen, alles, was man an Reden von Trump sieht, ist Bullshitting.
In diesem Sinne,
Diesem Sinne. So, und jetzt kommt ja dein Text oder die Idee des Textes da dazu, ja, da Journalismus, jedenfalls der guten Medien, es gibt ja auch andere Medien, jetzt also Kabinettsmitglieder auch schicken in den USA, die haben aber dagegen die Fakten gesammelt, die haben gezeigt, warum das Fake News ist, was Trump selber verbreitet, und haben sagen, das Richtige dagegen gesetzt. Das ist aber uns in Deutschland oder auch in Europa, in anderen Ländern auch nicht anders. Und von der Angebotsseite her stimmt das. Es stimmt aber vermutlich auch, dass ich die Leute halt nicht zum Lesen zwingen kann, beziehungsweise die Leute, und das hatten wir in der ersten Folge auch, ja, sagen werden, was da drin steht, ja, die Washington Post oder die New York Times oder die Süddeutsche und die FAZ, was da drin steht, das, oder die Tagesschau, die galt, glaube ich, immer aus, besonders.
Ja. Die Lügenpresse, meinst du jetzt?
Ja, genau, die Lügenpresse, die galt immer als besonders lügenpressig. Also das.
Sehr gut, das ist eine schöne Wortschöpfung.
Lügenpressig, genau. Ja. Das Bullshitting und Lügenpressing. Hm. Also jedenfalls, also nehmen die Leute das halt einfach nicht wahr. Deswegen ist natürlich schon wäre für mich auch die Frage, auch als jemand, der auch in einer Zeitung schreibt, immer die Frage, wie kriege ich denn nicht nur die Fakten richtig und meine Berichterstattung richtig, sondern wie schaffen wir es auch, dass das gelesen wird? Also vielleicht, welche Themen muss ich wie angehen? Muss ich positiv Beispiele und nicht immer nur Kritik von etwas, sagen wir so, konstruktiven Journalismus. Also die Frage der Form und der Inhalte ist, glaube ich, nicht abgetan mit der Frage, naja, ich habe jetzt hier die Fakten präsentiert, aber wenn die Leute es nicht lesen, dann kann ich nichts dafür. Ja, stimmt, da gebe ich auch völlig recht. Und das große Problem ist eben, dass einfach an geteilten Ressourcen fehlt oder an so Korpus an Evidenzen, auf die wir uns ziehen können. Und eine Evidenz wäre eben, was die seriöse Presse eben sagt. Aber ich glaube, dabei stehen bleiben ist halt auch nicht die richtige Lösung. Und es gibt ja Gott sei Dank viele auch Projekte von Faktenfindern und sagen Fake News Entkräftern bis hin eben auch zu den Versuchen, vielleicht bei bestimmten Themen Positivbeispiele zu setzen.
Denen dann aber natürlich auch nicht geglaubt wird, ne?
Denen auch nicht geglaubt wird.
Ja, ja, den Fakten.
Genau. Also wir hatten vor kurzem mal hier auch so die Idee, da kann man es sagen, auch, die ist noch nicht ausgereift, aber hatten die Überlegung, ob wir nicht mal so eine Art reißerisches Blatt, wie es so manche Boulevardzeitungen in Deutschland sind, also nachahmt, gar nicht um das irgendwie zur Schau zu stellen, sondern um zu sagen, naja, wir können bestimmte Botschaften auch reißerisch an die Leute bringen. Ja, vielleicht muss man so ein bisschen natürlich auch von der Art der Berichterstattung lernen. Ja, das ist natürlich ein bisschen gefährlich, da verletzen wir da unsere Standards und so. Ja, bleiben wir alles bei faktengetreuen Berichten und so weiter, aber versuchen wir doch so ein bisschen auch an die Form, ein bisschen ins Design, an Medien an Medien uns Vorbildern zu nehmen, um zu sagen, naja, vielleicht muss man ein bisschen eben auch an so Strategie denken, um andere Botschaften
in die Welt zu bringen. Um noch einen eher abstrakten, aber einen Lösungsvorschlag, vielleicht, du hast es auch gerade selber so ein bisschen angedeutet, ist die Lösung tatsächlich vielleicht sogar analog zu dem, was wir damals in unserem Gespräch über Extremistinnen und ob man mit ihnen reden sollte, besprochen haben, nämlich, dass es geht natürlich einerseits um Form und Inhalt, ne, der beteiligten Gesprächspartner, aber es geht vielleicht auch um grundlegende Bedingungen, unter denen das stattfinden kann. Und um die grundlegende Einigung auf eine bestimmte Art des epistemischen Zugangs. Also um eine grundlegende Einigkeit darüber, wodurch denn etwas als Fakt oder Tatsache sich überhaupt auszeichnen lässt. Ja. Und wenn wir da sozusagen keinen das sehen wir ja, das heißt ja nicht, dass es dann die eine Wahrheit gibt, das sehen wir ja auch in den Qualitätsmedien, dass natürlich trotzdem diskutiert wird, ne? Und dass Fakten unterschiedlich interpretiert werden können, weiterhin, ne? Aber dennoch denke ich, dass es dann ja eben einen Konsens darüber gibt, jedenfalls normalerweise, was denn eben ein Faktum oder eine Tatsache ausmacht, ne? Und wie wir sie auffinden können. Und wenn wir diesen Konsens nicht haben, dann wird es natürlich schwierig. Und das scheint mir ein Problem eben bei denen auch häufig zu sein, die dann von Lügenpresse und Ähnlichem sprechen, ne? Aber dann ganz salopp gesagt mit den absurdesten Dingen als vermeintliche Tatsachen eben um sich schmeißen, ne? Gut, aber vielleicht kommen wir zu deinem letzten Text.
Ja, das ist wieder kein Text, es tut mir echt leid.
Also ich sehe da ein Muster, Andreas.
Das stimmt. So wie manche Studierenden ganz oft fragen, müssen wir denn so viel lesen?
Ja.
Also ich habe es nicht gemacht und ich habe das auch ganz schnell. Ich würde eigentlich gerne ein Beispiel dir und euch präsentieren. Ein Beispiel.
Jetzt wird es wieder gefährlich. Wenn du mit Beispielen kommst, dann.
Nein, Sebastian.
Ja.
Das ist, da gibt es wahrscheinlich auch gar nicht viel dazu zu sagen. Das ist das Beispiel von Cornel West oder wie er sich auch selber nennt, Brother West. So lautet auch ein autobiografisches Werk von ihm. Das ist ein Philosophieprofessor in den USA. Der war in Harvard, der war in Stanford und ist jetzt in Manhattan Union Theological Seminar Professor für Philosophy and Christian Practice. ist durchaus ein bekannter Philosoph in den USA. Ich glaube, hier im deutschsprachigen Raum ist er nicht so
Nee, ist nicht so
bekannt.
bekannt. Na.
Dieser Cornel West ist nämlich selber angetreten als Kandidat zur US-Präsidentschaft. Zuerst für die People's Party, dann für die Grünen in den USA und schließlich seit diesem Jahr oder Ende letzten Jahres als Independent-Kandidat, als unabhängiger Kandidat. Nicht in allen Staaten, die Staaten haben unterschiedliche Regelungen auch, aber in einigen hat er das Recht eben erhalten, auch auf dem Wahlzettel zu stehen. In manchen Staaten nur als sogenannter Write-in-Candidate. Auch dafür muss man sich registrieren oder registrieren lassen, dass man also den Namen auf den Zettel noch dazu schreiben darf und die Stimme dann gezählt wird. Der hat ein recht sozial progressives Programm, das wieder an das, was auch der Michael Sandel, von dem wir vorher kennengelernt haben, eigentlich forderte, von, ich glaube, Universal Housing, also sagen Sozialwohnprogrammen für alle, bis hin zu medizinischer Versorgung für alle und dergleichen. Der hat also an sich sozusagen so für sozial progressiv denkende Menschen, glaube ich, ganz interessant. Der hat so ein paar Probleme, aus meiner Sicht Probleme, was zum Beispiel die so internationale Bündnisse angeht, sagt, die USA soll sich dann aus der NATO rausziehen. Sowas finde ich dann schon schwieriger. Aber so insgesamt ein sehr links stehendes Programm und wollte sich eben als Alternative in diesen schwierigen Zeiten zu Trump da darstellen, hat es auch geschafft und er hat, ich habe es jetzt heute tatsächlich nochmal feststellen können, insgesamt 74.840 Stimmen erhalten,
In
so
den
sagt
gesamten, in den Vereinigten
Wikipedia.
Staaten.
In den Vereinigten Staaten, das sind 0,05% der Stimmen und ist also auf Platz 7 damit angelangt. So, und jetzt könnte man ja sagen, also es ist ja so ein bisschen die Motivation, die er gibt, zu sagen, also er möchte ein Alternativprogramm angehen. Er hat sich in seiner akademischen Arbeit auch sehr viel mit Demokratie beschäftigt, mit natürlich dem Umgang mit Black Lives beschäftigt, also hat sozusagen auch eine sehr progressive Philosophie. Ich kenne seine Werke sonst leider nicht, also nur die Titel seiner Bücher gelesen. Und man könnte ja jetzt ja sagen, okay, das ist jemand, der nicht nur dasteht und beklagt, Ursachenforschung betreibt oder uns zur Ruhe gemahnt, das ist alles gar nicht so schlimm, sondern er sagt, ich will selber was tun. Das hat ihm unter anderem auch den Vorwurf eingebracht, er sei ein sogenannter Spoiler-Kandidat, der eigentlich nur dafür eingesetzt wird, die Stimmen von den Demokraten abzuziehen, was unter anderem dadurch bekräftigt oder unterstützt wird. Diese These wird unterstützt durch die Beobachtung, dass er sehr viel Zuspruch von Republikanern erhalten hat. Die fanden es also toll, er soll weitermachen und da wollten einige nicht und in einigen Staaten durfte er dann nicht und das haben also Republikaner unterstützt, dass er da doch antreten darf, was zumindest die als Fakt die Überlegung unterstützt, dass er eben so ein Spoiler-Kandidat war, also Stimmen abgezogen hat. Bei dem jetzigen Ergebnis, glaube ich, hätte es nicht viel ausgemacht, aber die Art Stimmen haben schon Leute die Wahlen gekostet. So, mich interessiert es einfach, finde ich interessant, finde ich spannend, aussichtslose Wahl und trotzdem stehe ich ein. Also er hat es tatsächlich auch entkräftet, so eine Art Kandidat zu sein, weil er gesagt hat, es muss sich jemand für Gerechtigkeit, für Gleichbehandlung, für Nichtdiskriminierung einsetzen. Und das finde ich an sich ja, unabhängig von allem anderen, was er so konkret sagt, was schon zum Teil problematisch ist, irgendwie spannend, oder?
Auf jeden Fall. Und meine erste Reaktion wäre da auch, abseits solcher möglichen parteipolitischen Taktiken, ne, die du jetzt ja ins Feld geführt hast, dass sie diskutiert wurden, oder Strategien, ist das doch etwas, was Demokratie auch ausmacht, ne, letztlich. Gut, dass das natürlich in einem System wie den USA von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, nochmal eine andere Frage, ne? Und kann man dann auch unter Demokratie theoretischen Aspekten wieder diskutieren, ja, dann, aber mal grundsätzlich, ja, ist es doch, und das wäre sozusagen, war mein erster Impuls, als du das vorgestellt hast, ist es doch in einer Demokratie ja, super, ne? Dass jemand sowas macht, dass jemand ein Alternativprogramm auch nochmal in diesem Sinne anbietet und sich eben zur Wahl stellt. Ja. Das wäre, glaube ich, meine Reaktion darauf. Einen habe ich noch, Andreas. Und
der Höhepunkt jetzt.
Ja, das weiß ich nicht. Das werden wir jetzt sehen. Ich hatte ja meine ersten beiden Texte hätte man ja so ein bisschen überschreiben können mit der Frage, was bedeutet das Ergebnis für die Demokratie? Ne? Das Wahlergebnis in den USA. Und schon der letzte Text und auch dieser Text kann man eigentlich überschreiben, vielleicht mit, wer ist denn jetzt eigentlich verantwortlich oder mitverantwortlich für einerseits das Wahlergebnis, jetzt aber, und das ist jetzt die Frage in diesem Text, für all das, was jetzt ganz praktisch passieren wird in der Regierungszeit Trumps. Und der Text ist von Jessica Wolfendale, Philosophieprofessorin an der Case Western Reserve University. Und sie stellt sich eine eigentlich ganz klassische moralphilosophische Frage, die auch schon abstrakt und in anderen Kontexten gestellt wurde. Are Trump voters morally responsible for the harms that will follow from his policies? Yes, ja, dann können wir aufhören, also weil zu dem Ergebnis kommt sie auch, aber es ist ja, ja, aber es ist ja vielleicht nicht ganz so einfach, ne, der
ja,
Weg dahin.
Nein, natürlich nicht. Ja.
Sie fragt sich, ob Trump-Wähler rassistisch und frauenfeindlich zum Beispiel sind, weil sie für eben für einen Kandidaten gestimmt haben, der rassistische und frauenfeindliche unter anderem Ansichten vertritt. Und ob sie dann eben eine gewisse Verantwortung für die Ergebnisse oder für das, was eben jetzt passiert in der Trump-Regierung dann tragen. Jetzt kommt erstmal ein Punkt, den du auch schon mal ganz am Anfang unseres Gesprächs in einem anderen Kontext gemacht hast. Jetzt sei es ja erstens so, dass bei den meisten Wahlen die Stimmen einer einzelnen Person kaum einen Unterschied für das Ergebnis macht. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Stimme einer Person entscheidend ist, ne, für die Präsidentschaftswahl, liegt so ungefähr bei 1 zu 60 Millionen. Ja. Also könnte jeder Trump-Wähler letztlich ja zu Recht sagen, dass seine Stimme überhaupt keinen Einfluss auf das Wahlergebnis hatte. Ne? So könnte man jetzt ja argumentieren. Und er daher auch nicht für die Politik Trumps und den schweren Schaden, den diese Politik wahrscheinlich anrichten wird, verantwortlich zu machen sei. Ja? So startet sie. Allerdings sagt sie dann, dass es ja schon so sei, dass Personen manchmal auch für die Teilnahme an einer schädlichen kollektiven Handlung verantwortlich gemacht werden können, auch wenn ihre Teilnahme gar keinen Einfluss auf das Ergebnis hatte. Ja, keinen direkten Einfluss. So würde man ja zum Beispiel sagen, dass alle Mitglieder des Ku Klux Klan, das ist ihr Beispiel, eine gewisse Verantwortung für den Terrorismus und die Gewalt dieser Organisation hätten, auch wenn nicht jedes Mitglied direkt an Gewalt beteiligt sei. Ja? Das bedeutet jetzt eben nicht, dass alle, die an einer schädlichen kollektiven Handlung beteiligt sind, gleichermaßen verantwortlich sind. Ne? Also diejenigen, die halt mehr dazu beitragen, tragen auch eine größere Verantwortung für schädliche Ergebnisse. Aber es bedeutet auch nicht, dass eine Person sich einfach der Verantwortung für Schäden entziehen kann, die durch eine kollektive Handlung verursacht wurde, an der sie eben indirekt beteiligt war. Ja. So, was bedeutet das Ganze jetzt für die Frage der Wahl und der moralischen Verantwortung für die Konsequenzen, die daraus resultieren? Kann man sich jetzt schon denken. Also sie unterscheidet da nochmal grob. Einerseits Trump-Wähler, die jetzt für ihn gestimmt hätten, weil sie selbst eben rassistische und frauenfreundliche Ansichten befürworten. Ne, die sind also schon deswegen zu blamen oder schon deswegen schuld und tragen Verantwortung, weil sie mit ihrer Stimme unabhängig von den Folgen ihrer Wahl für das Ergebnis abscheuliche Einstellungen, ne, nämlich rassistische und frauenfeindliche Einstellungen, zum Ausdruck gebracht haben und bereit sind, eine Politik zu unterstützen, die eben den betroffenen Menschen schweren Schaden zufügt. Das ist vielleicht noch der einfachere Fall. Ne? Es sei jetzt ja aber auch möglich, dass einige Trump-Wähler seine rassistischen und frauenfeindlichen Ansichten gar nicht ausdrücklich befürworten würden. Sondern hauptsächlich wirtschaftlich motiviert oder wirtschaftliche Gründe hätten, ihn zu wählen. Ob das dann eben zutreffend ist, ist eine andere Frage. Ne? Aber dennoch hätten solche Wähler durch ihre Stimme für Trump ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, die Umsetzung rassistischer und frauenfeindlicher Maßnahmen zuzulassen, nur um ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen zu schützen. Ja? Deswegen sagt sie ja auch nochmal, ne, für die potenziellen Opfer der Politik, die jetzt auf uns zukommt, gäbe es ja gar keinen wirklichen moralischen Unterschied zwischen Wählern, die die Umsetzung dieser Politik sozusagen wollten, na, weil sie selbst Rassisten und Frauenfeinde sind, und Wählern, die eben in Anführungsstrichen nur bereit waren, sie umzusetzen, na, und schon deswegen seien beide Seiten zwar in unterschiedlichem Ausmaß, aber verantwortlich für die Wahl und das, was eben im Gefolge dieser Wahl passiert. Ja, Andreas. Floor is yours.
Ja, ich würde als erste Reaktion da dem zustimmen. Wir haben ja eine ganz ähnliche Diskussion auch in Deutschland gesehen in den letzten Jahren, als es darum ging, zu diskutieren, wie wir jetzt mit den an der Zahl wachsenden AfD-Wählerinnen und Wählern umgehen. Und dann viele sagten, ja, aber das sind ja gar nicht alles Nazis. Und ich habe selber in Diskussionen erlebt, dass Menschen sich eben als nicht Nazis bezeichnen und darauf verweisen, dass da ja auch ganz respektable Leute dabei sind in der AfD und das Einzelne und so weiter. Ja, also aber die Diskussion kennen wir und die ist unter anderem deswegen gefährlich, weil, glaube ich, weil sie uns eben normalisieren lässt, so ein Bild oder so ein Zulassen, auch so ein Diskurs normalisieren lässt. Ja klar, da sind so ein paar Nazis dabei und ja, wir sind ein bisschen konservativer und so. Und dann lassen wir so bestimmte Dinge auf einmal normal, selbstverständlich werden, wie Rassismus, wie Frauenfeindlichkeit und dergleichen. Und schwuppdiwupp sind wir in der Situation, wo dann sowas Gesetz wird wirklich gang und gäbe ist. Und also insofern wäre so eine indirekte kausale Verbindung da gegeben, die eine moralische Verantwortung zulässt. Und ich glaube, das ist eben gefährlich, darauf nicht hinzuweisen und die Menschen von der Verantwortung gewissermaßen zu entlassen und sagen, ja, aber das sind ja nicht nur Nazis dabei, wie bei Trump auch. Ich glaube, stärker aber noch finde ich das Argument zu sagen, dass es uns ja bei Verantwortung gar nicht immer nur im strengen Sinne um Kausalität, also um so eine Ursache-Wirkungsverhältnis gehen muss, dass wir also verlangen müssen, dass irgendwie der Ursachenbeitrag des einzelnen Wählers, der einzelnen Wählerin nachgewiesen werden muss, um irgendwie Verantwortung zu schaffen. Und genau dahin würde ich sagen, geht ja zumindest das zuletzt genannte Argument oder Überlegung, eben so ein zum Ausdruck bringen einer Zustimmung, eines Zulassens oder eines zumindest nicht dagegen Aufstehens gegen eben so massive Rassismus, Diskriminierung und dergleichen. Ja. Und das finde ich ganz wichtig. Das haben wir in anderen Beispielen, glaube ich, auch, dass wir nicht immer nur solche Kausalketten, Ursachenketten finden müssen, um Verantwortung zuzuschreiben. Ja. Und das finde ich eigentlich sehr gutes Argument, sehr gutes Paper, Artikel, den ich auch auf jeden Fall gleich nochmal als erstes lesen werde, weil er uns, glaube ich, in sehr vielem hilft und mir jetzt irgendwie auch nochmal den Blick schärft dafür, dass der Ausdruck, also es ist Ausdruck der Persönlichkeit dieser Wählerinnen, eben auch derartige Dinge zuzulassen oder für nicht ganz so schlimm zu halten, unabhängig davon, ob es jetzt wirklich Wirksamkeit hat, meine einzelne Stimme da gebe ich recht, das hat sie ja nicht.
Deswegen war es mir auch so wichtig, diesen Text tatsächlich nochmal zum Schluss hier einzubringen, weil ich eben auch glaube, dass es da einige Parallelen zu gesellschaftlichen Diskussionen gibt, die wir auch geführt haben und die ich auch zumindest ich halte nicht die Diskussionen an sich für gefährlich, sondern eben manche Position, die da vertreten wird. Aber ich glaube, das ist auch das, was du vorher gemeint hattest. Wie dem auch sei, ich würde sagen, das war unsere erste philosophische Umschau. Sie ist jetzt mindestens so lange geworden wie eine unserer Hauptsendungen. Das war so nicht geplant. Lasst uns doch vielleicht wissen, was ihr davon haltet.
Ob ihr noch mehr interessante Stellungnahmen von Philosophinnen und Philosophen ganz breit verstanden gefunden habt, die spannend sind.
Auch das, genau, das würden wir vielleicht dann in einer der nächsten Sendungen auch nochmal aufnehmen, ne, wenn uns noch interessante Fundstücke vielleicht unterkommen.
Sebastian, darf ich
ja,
einen kleinen Ausblick, einen kleinen Cliffhanger?
Ja, auf jeden Fall, mach das.
Vieles an der Diskussion, die wir heute hatten, an den Texten, die wir heute gesehen haben und unseren Reaktionen darauf, vieles davon passt, glaube ich, ganz gut zu einer Entdeckung der Woche, die ich in einer der nächsten Folgen
bringe. Okay.
Das ist eine ganz spannende Sache, finde ich, und ich freue mich da drauf. Aber mehr verrate ich dir jetzt noch nicht.
Ja, da bin ich schon jetzt gespannt. Erstmal verweise ich allerdings auf unsere nächste Sendung in 2 Wochen am Nikolaus. Dazu kann ich schon mal sagen, haben wir uns was Schönes überlegt. Also schaltet wieder ein. Bis dahin folgt uns auf Instagram, auf X, auf Blue Sky. Schreibt uns an, wenn ihr Fragen, Kommentare, Anregungen, Kritik habt. Und es bleibt mir wie immer nur zu sagen, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.